Bremen 2 Gesprächszeit.
Heute mit Simon Brauer. Hallo, schönen guten Abend. Schön, dass Sie dabei sind bei dieser musikalischen Gesprächszeit. Heute ist eine Band zu Gast, die in diesem Jahr 20-jähriges Bestehen feiert, die aus Berlin kommt und die uns schon eine ganze Reihe Hits beschert hat. Zu Gast im Einraumstudio von Bremen 2, die Zweiraumwohnung. Hallo.
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 Inga Humpe und Tommy Eckhardt, herzlich willkommen. Erstmal Glückwunsch zu 20 Jahren Zweiraumwohnung. Welches Gefühl überwiegt denn bei diesem Jubiläum? Also ist es so Stolz, klopft ihr euch gegenseitig auf die Schulter, Leute, schaut, was wir geschafft haben? Oder ist es ja die Überraschung? Hoppla, was, das waren 20 Jahre?
Es ist wahrscheinlich beides, wenn man mal ganz ehrlich ist. Also natürlich, wir sind nicht so die Stolztypen, aber wir mussten uns so ein bisschen konzentrieren und dann auch mal so anhalten und zurückgucken und sagen, hey, lass uns das mal auch wertschätzen, was wir da gemacht haben und dem einfach auch in unserem Leben den richtigen Platz geben dafür, denn das ist ja was, was wir uns als junge Leute irgendwie erträumt haben und dann haben wir es auch tatsächlich verwirklicht und darüber freuen wir uns natürlich.
Ende Februar ist das Album 20 Jahre Zweiraumwohnung erschienen, ein Best-of oder Werkschau, wie es auch genannt wird, mit 20 Stücken aus eurer bisherigen Karriere. Hat es Spaß gemacht, die Songs auszusuchen?
Ja, das war eigentlich ein ganz überraschend schöner Prozess. Wir hatten das eigentlich immer vermieden, eine Best-of zu machen, weil uns das so ein bisschen profan vorkam und so ein bisschen aussieht, denen fällt ja nichts mehr ein. Mhm. Und wir schauen eigentlich lieber nach vorne und denken uns neue Sachen aus. Aber jetzt war es dann doch mal anders, dass es toll war, diese 80, 90 Stücke, die wir da gemacht haben, anzuhören, alte Fotos durchzuschauen, die wir dann da im Booklet verwendet haben. Und überraschenderweise war es richtig schön, diese Zeit zu sehen und ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, dass man sich da eigentlich auch einen musikalischen Traum verwirklicht hat.
Also wir werden natürlich sprechen über alte Lieder, neue Lieder in der heutigen Gesprächszeit, aber auch über Berlin, euer Leben als Popstars und über die Liebe. Schön, dass ihr da seid. Hier ist ein Stück von eurem Debütalbum aus dem Jahr 2001. Die Zweiraumwohnung mit Nimm mich mit, das Abenteuer Liebe und so weiter. Zweiraumwohnung mit Nimm mich mit, das Abenteuer Liebe und so weiter, auch zu finden auf dem neuen Album 20 Jahre Zweiraumwohnung. Die Zweiraumwohnung ist zu Gast in der Gesprächszeit, Inga Humpe, Tommy Eckhardt. Das Lied habe ich ausgesucht, weil ich finde, dass es eine wunderschöne Liebeserklärung ist. Also nimm mich mit, Tommy Boy, auf das Abenteuer Liebe und so weiter. Es wird doppelt, dreifach schön mit dir als mein Begleiter. Inga, weißt du noch, wie Tommy reagiert hat, als du ihm die Zeilen das erste Mal vorgesungen hast?
Ich weiß noch, wie das entstanden ist. Wir waren im Studio bei uns zu Hause und das haben wir ja mit Uwe Fahrenkrog-Petersen zusammengeschrieben. Das ist der Keyboarder von Nena und der kam mit so einer bunten Fressplatte, kann man sagen, zu uns nach Hause nachmittags, hatte da so einiges vom Italiener eingesammelt und haben wir uns erstmal da irgendwie gestärkt und dann sind wir rauf ins Studio und das ist relativ schnell gegangen, also den Text gab es schon, den hat die Heike Kosbach geschrieben, ist nicht von mir übrigens.
Ach so.
Und nur das Tommy Boy wurde dann von mir da eingefügt. Und dann sind wir da rauf und es war von der Tonart etwas hoch für mich, aber ich habe mir unheimlich Mühe gegeben. Und ich kann mich auch noch erinnern, dass wir das dann mal irgendwann mal mit Nena zusammengehört haben. Weißt du noch, Tommy, da waren wir auch irgendwo in der Nähe von der Columbiahalle in irgendeinem Club und haben dann wild getanzt. Das war dann irgendwie so, da merkte man, Zweiraumwohnung gibt es jetzt so als Sound auch. Ne? Das ist ja so, die Anfänge haben den Sound eben so geprägt.
Und wenn ihr den Song jetzt spielt, ist das einfach einer von euren vielen Songs oder gibt es da noch so ein, was, also für dich vielleicht, Tommy, so den wohligen Schauer? Ich stell mir vor, du bist da auf der Bühne, an deinem Pult, Tasten, Knöpfe und dann kommt, nimm ich mit, Tommy Boy, hey, oh, das bin ja ich.
Oh, wer hätte das gesagt? Meint sie auch wirklich mich?
Ja, so ein DJ-Freund und Kollege von uns hat das mal irgendwie so nett gesagt und er meinte, gerade in der Anfangszeit war das, wir kamen ja so ein bisschen mehr so von der instrumentalen Clubmusik und er meinte, ah ja, ob das nicht toll wäre, dass ich jetzt so Sound machen könnte und zwar mit so einer schönen Stimme von Inga immer dabei, wenn man das machen kann, wenn man immer schon ein Element hat, was total toll klingt.
Wer war das
und
denn?
Dann, Mike van Dijk war das. Und dann hat er gemeint, und die außerdem noch Liebeserklärungen an dich singt dann. Und dann war ich glaube ich ein bisschen verschämt, ich weiß nicht genau. Ich konnte ihm aber zustimmen, weil das, also ich meine, man hört
jetzt
ja die
auf,
Stücke
das ist ja peinlich mit der Stimme.
Extrem lange auf Kopfhörern und sitzt dann da und in den Boxen und das...
Oh, jetzt hör auf, Tommy, bitte.
Nimm die Blumen. Also wer es noch nicht wusste, hat es spätestens jetzt hoffentlich gehört. Ihr seid ja auch privat ein Paar. Vor 20 Jahren habt ihr die Zweiraumwohnung gegründet. Ein paar Jahre vorher habt ihr privat zueinander gefunden. Wo und wie habt ihr euch denn kennengelernt?
Ja, da gibt es interessanterweise zwei sehr unterschiedliche Meinungen drüber.
Legenden.
Ja, weil ich behaupte, wir haben uns im Studio kennengelernt bei Moritz von Oswald und Tommy.
Ich denke, dass das an der Tankstelle war.
Tja.
Also ich sehe das auch noch so.
Ach, die Tankstellengeschichte interessiert mich mehr.
Na, ich denke, dass wir da, kommen jetzt nicht auf den Straßennamen, da, wie heißt sie da? Die
am Savignyplatz, ne? Ja.
Auskommen, dass wir uns da eben begegnet sind und wir, muss man sagen, wir hatten eben sehr viele Musikfreunde auch gemeinsam, also unter anderem Andreas Dora und ich war ja dann irgendwann neu in Berlin, also ich bin zwar Berliner, geborener Berliner, aber eigentlich Münchner, weil ich in München aufgewachsen bin. 89 ging ich also wieder nach Berlin zurück und wir machten da so Aufnahmen mit Andreas Dorau eben auch und über diesen Zusammenhang Andreas Dorau und Moritz von Oswald und Thomas Fehlmann haben wir uns dann kennengelernt.
Und damals war ja Inga Humpe auch schon Popstar, zumindest mit langer und beeindruckender Karriere im Musikgeschäft. Angefangen mit Neon Babies, dann Neue Deutsche Welle, Kodo, ich düse im Sauseschritt mit deiner Schwester Annette als Humpe und Humpe. Tommy, hat dich das irgendwie beeinflusst beim Kennenlernen, beim privaten Kennenlernen? Hast du, Gott, wie spreche ich die jetzt an?
Also ehrlich gesagt kannte ich die Musik natürlich von Inga. Sowohl für ihre frühen Punk-Sachen als Neon Boys.
Neon Babies. Neue Band.
Genau, die Neon Boys. Als Neon Babies. Und zwar wurde damals, hat man sich auch so Kassetten aufgenommen, natürlich sehr viel. Und ich hab das auch so in so einem Kassettenaustausch mit so einem anderen Fanzine-Macher. Da machte man auch so Musikzeitungen auf Kopiermaschinen und dann hat man sich Kassetten zugeschickt und da hatte ich die Neon Babies drauf und ich kannte aber auch natürlich auch ihr Inga-Album, was dann mit einem Freund zusammen immer gehört wurde. Der wurde immer ganz feierlich, wenn er das auf...
Wer war das denn?
Das war Robert Knohn.
Ach so,
das war
Robert damals, Knohn, ja.
Der selbst erklärte Manager von Andreas Dora und mir, der aber im Wesentlichen mit einem wohlgemerkt leeren Aktenkoffer rumrannte.
Euer erster Song als Zweiraumwohnung war Wir trafen uns in einem Garten. Hören wir natürlich noch im Lauf der Sendung. Das war ja eigentlich eine Auftragsarbeit für eine Zigarettenwerbung. Später mehr dazu. Gab es denn vorher in eurer gemeinsamen Zeit schon so einen Moment, in dem ihr gesagt habt, ey, lass uns mal Musik zusammen machen?
Doch, das schon. Also als wir dann angefangen haben zu arbeiten zusammen, ich weiß gar nicht mehr, wann das genau war, ich glaube 93 auch oder so, da war ja schon erklärt eigentlich, dass wir zusammen auch irgendwie Songs schreiben oder so. Und wir hatten dann erst so Sachen auf Englisch gemacht. Institute of Love hieß eine Sache und da waren so einige Sachen entstanden. Da haben wir schon immer so ein bisschen am Sound gebastelt und
auch bei so ein paar Dorau-Titeln, ne? Bei Das Telefon sagt du, also die Stimme, die man da, die weibliche Stimme natürlich, das bist du zum Beispiel.
Ja,
ne?
Und, genau, also immer so, Projekt zusammen, ne? Sondern eher so, dass ich so meine Sachen dann weitergemacht habe. Ich hatte dann ja dieses sehr unerfolgreiche, eigenartige Projekt Bambi und da hat Tommy auch schon mir ein bisschen geholfen. Das war ja das, was wir in Hamburg mal gemacht haben.
Dann hatten wir auch eigentlich eine Band zu der Zeit, als wir mit Zweiraumwohnung anfingen. Deswegen brauchten wir auch einen neuen Bandnamen. Eigentlich hießen wir Institute of Love.
Das habe ich doch gerade erzählt, Tommy.
Und, Ja.
Hat wieder einer zugehört, ne? Ja.
Ich dachte, das hast du irgendwie geskippt.
Nee, das habe ich gerade erzählt.
Das ist ja sonderbar.
Interessant, ne? Und da musst du eingreifen.
Und als es so losging mit eurer künstlerischen Zusammenarbeit, da musstet ihr euch ja auch irgendwie finden. Also war das irgendwie so ein, ich stelle es mir vor, stellt man sich dann schüchtern seine Ideen vor, guck mal, hier habe ich was geschrieben und guck mal, hier habe ich einen Beat gebaut. Wie findest du den?
Ja, ich glaube, so war das bei uns nicht. Nee. Weil wir kannten ja, was der andere machte. Also ich kannte eben Tommy als super tollen Beatmacher. Also da musste ich jetzt irgendwie nicht, musste er nicht irgendwie schüchtern sein, sondern das wusstest du, glaube ich, auch, ne, dass ich da Fan war und hatte ihn ja gehört im Trade in London und so liefen ja seine Platten. Ne? Und das war dann doch schon, also war, was für mich wichtig war, war, dass Tommy jemand war, der keine Angst vor Popmusik hatte eben, ne? Sondern der. Die anderen waren so ein bisschen in so bestimmten Gruppen verfangen und auch die Geschmackspolizei hat da schwer aufgepasst, also dass man da nicht von einem Feld ins andere geht. Und da war Tommy immer ziemlich frei. Deswegen war das für mich auch so interessant, mit ihm zu arbeiten.
Die Zweiraumwohnung feiert 20-jähriges Bestehen und gleich reisen wir noch weiter zurück in der Geschichte. Inga Humpe und Tommy Eckert vom Elektropop-Duo Zweiraumwohnung sind zu Gast in der Gesprächszeit auf Bremen 2. Ihr seid ja eine Berliner Band. Inga, du kommst aber ursprünglich aus einem kleinen Städtchen in Nordrhein-Westfalen. Aber seit über 40 Jahren lebst du in Berlin. Du, Tommy, hast es vorhin schon gesagt, gebürtiger Westberliner, hast aber einen Teil deiner Kindheit und Jugend in München verbracht. Wie konnte das passieren?
Ja, das muss ich meine Eltern fragen. Ne? Nein, die wollten nach München, weil München damals, man sollte es nicht glauben, ja, eine kommende Stadt war. Die Olympiade sollte da stattfinden und mein Vater machte sich selbstständig oder meine Eltern und litten auch ein bisschen unter Berlin. Da war die Mauer gebaut worden, die Stimmung war dementsprechend ein bisschen schwieriger in Berlin, auch die Perspektive schwierig. Beide Eltern waren auch, sag ich mal, Flüchtlingskinder, also aus Baltendeutschland und Schlesien, also kriegsbeeindruckt und nicht so ganz geheuer mit der Situation, sozusagen eingemauert zu sein und nicht zu wissen, ob vielleicht doch mal irgendwie es zu einer Vereingemeindung Westberlins durch russische Kräfte kommen könnte oder sonst was. Ne? Das war also denen zu unsicher eigentlich. Und dann ging es nach München und das war für sie, glaube ich, gut.
Und wie alt warst du da, als es nach München ging?
Da war ich ganz klein eben, da war ich 4, 5 Jahre okay. alt und deswegen habe ich auch nichts vermisst oder so.
Aber war München auch der Ort, in dem dann Musik plötzlich in dein Leben getreten ist? Also als du gemerkt hast, es gibt Musik, die einfach irgendwie im Radio dudelt oder die dein Leben beeinflussen und verändern kann?
Also ja, wir haben beide auch mal festgestellt, wir kommen beide aus Familien, wo das Küchenradio immer durchlief.
Ja, und du und, warst doch vor allen Dingen, dein absolut erklärtes Lieblingsstück ist ja in München produziert worden.
Ja, das auch. Das war dann später. Ne? Das war dann I Feel Love von Donna Summer. Ein Stück, was mich auch irgendwie lebensverändernd war. Aber ich habe dann auch erstmal Gitarrenunterricht gehabt und Küchenradio gehört, also das ging so Step by Step weiter.
Aber dann hast du da auch deine ersten Bands gegründet. Eine der ersten hieß Alternative Arschlöcher. Schade, dass aus denen nichts geworden ist.
Wundert man sich bei so einem tollen Namen.
Ja,
ne?
Ja. Ihr hättet den ja wieder aufgreifen können. Es war eine Punkband im weitesten Sinne. War das irgendwie die einzige Möglichkeit wegen deiner Gitarrenfähigkeiten? Oder was hat dich zum Punk gemacht?
Ja, das war so. Naja, ich konnte eigentlich schon nicht richtig gut spielen, aber ich nach dem klassischen Gitarrenunterricht, als dann Punk interessant wurde, wollte ich eigentlich eher schlechter spielen, als ich es konnte. Aber die Alternativen Arschlöcher waren eigentlich schon eine zweite oder dritte Band, wo wir eigentlich schon keine Punks mehr waren, sondern New Wafer, also wir waren schon weiter in der Zukunft als die Punks, die um uns herum waren und wir wollten aber auf keinen Fall irgendwie Weicheier sein und deswegen hatten wir diese Band gegründet und haben versucht, bei jedem Auftritt nochmal die Schocker-Schwelle nochmal einen weiter raufzudrehen und um eigentlich zu beweisen, dass wir zwar buntere Farben anhaben als die Punks, aber dass wir eigentlich die härteren Kerle wären.
Okay, wie habt ihr das gemacht?
Ja, wir haben angefangen, auch so Witzsachen zu machen, indem wir auch Andreas Sora, habe ich auch 1980 schon kennengelernt, als wir dann seinen Hit durch den Kakao gezogen haben und andere Wave-Hits, so wie den DAF-Titel Kebab-Träume, den haben wir dann in Weißwurst-Träume umbenannt, sind dann so marinamäßig in Badehosen bekleidet irgendwie und haben dann, aber wie wir es umgetext haben, Fred vom Jupiter, weiß ich nicht mehr.
Typisch München,
würde
ich sagen.
Und dann haben wir aber da, das war aber erst der Anfang, und wir haben aber dann auch zum Beispiel mal so eine Saalschlacht initiiert auf einem Konzert, wo ansonsten auch viele Punkbands waren. Und um also mal was richtig Deftiges, Derbes zu bringen, haben wir uns, wie wir es gerade im Biounterricht an der Schule gelernt hatten, aus dem Schlachthof Rinderaugen besorgt. Und wir wussten, wie es geht, reingehen, Biounterricht sagen, Rinderaugen abholen. Die wurden natürlich im Biounterricht dann auch sofort eingefroren und mit so einer Seziermaschine klein geschnitten. Und wir haben sie gedacht, das wäre jetzt besonders lustig, die mit so Tennisschlägern im Auftritt ins Publikum zu schießen. Und die Punks fanden das auch lustig, dann flogen die Dinger zurück und dann gab es also so eine veritable Saalschlacht mit diesen witzigen Dingern. Ich würde es heute auch nicht mehr machen, aber irgendwie war es damals früher hart zu sein, provozieren war wichtig, krasse Bandnamen waren wichtig, krasser und fortschrittlicher zu sein als die Punks war wichtig. Also das, wir waren ungefähr 16 oder 17, da musste man sehr viel ausprobieren, habe ich die Befürchtung.
Und Inga, in Berlin waren ja so Ende der 70er, Anfang der 80er ja sowieso alle irgendwie Punks oder New Waver oder Existenzialisten auf jeden Fall. Was hat dich damals gereizt in dieser Stadt, dass du das schöne Herdecke in NRW verlassen wolltest?
Ja, das war dann doch ein Muss geworden. Und ich war noch kurz in Aachen und habe da versucht, ein gutes Mädchenstudium anzufangen mit Kunstgeschichte und Komparatistik. Das hat nicht funktioniert. Und dann Berlin. Und dann bin ich nach zum ersten Mal so 3 Monate auf so eine Reise nach Amerika, nach USA gegangen. Und da habe ich Punk kennengelernt. Also in San Francisco und in New York, und habe damals Suicide und so solche Bands auch live gesehen und habe Blondie live gesehen, als sie noch unbekannt war, und Patti Smith. Und das war natürlich sehr, sehr prägend, weil man konnte das ja nicht irgendwo anders sehen vorher, ne? Man musste schon dort sehen. Und als ich dann zurückkam, da war in Berlin auch schon sowas entstanden. Und da haben ja Blixer, Bargeld und ich auch mal für einen Tag eine Band gegründet. Und er hat mir auch diesen Namen gegeben, Inga Dilemma. Und ich weiß nur noch, dass wir in so komischen Ladenwohnungen immer rumhingen, wo unten auf dem Boden Sand war. Und Jackie Eldorado, der später Manager von weiß ich gar nicht mehr wurde, hatte so rot-grün gepunktete Haare und so. Und es war also zum ersten Mal so ein Gefühl, hier ist meine Gruppe.
Okay, also das war also der Ausbruch der Punk-Rock-Bewegung, und dass du es miterlebt hast, das war für dich der Moment, wo du wusstest, das ist meine Musik, oder das ist Musik kann wichtig werden in meinem Leben.
Ja, die Musik war der eine Teil, und aber auch die Leute, die dann eben da zusammenkamen. Also das war zum ersten Mal nach Herdecke so ein Gefühl, aha, hier gibt es ja noch andere, die auch eben nicht Apothekenhelferin werden wollen, sondern die dann auch irgendwie was anderes vorhaben.
Dabei hättest du ja Konditorin werden können.
Das war dann schon abgewählt, aber mein Vater hat ja so nett mal gesagt, Mensch, werd doch, wenn du nicht Apothekerin werden willst, dann werd doch Apothekenhelferin. Mach's dir doch nett.
Denn Inga Humpers Eltern hatten in Herdecke eine Konditorei, aber sie hat sich zum Glück anders entschieden und hat die Zweiraumwohnung gegründet mit Tommy Eckert vor 20 Jahren. Und wir hören mal das Stück, mit dem es losging mit eurer Karriere als Zweiraumwohnung. Wir trafen uns in einem Garten.
Immer nur an dich.
Zweiraumwohnung, wir trafen uns in einem Garten. Sie hören immer noch die Gesprächszeit auf Bremen 2, und die Erfinder dieses Songs sind auch immer noch meine Gäste Inga Humpe und Tommy Eckert. Dieser Song, wir trafen uns in einem Garten, war ja eigentlich eine Auftragsarbeit für Zigarettenwerbung. Und was ist dann passiert, dass es plötzlich so ein Hit wurde?
Also am Anfang war das ganz eigenartig. Die Stefanie von Beauvais war die Regisseurin, und die kam irgendwann mal, ich weiß gar nicht mehr, wie wir die kennengelernt, die stand irgendwann mal bei uns und meinte, mach doch mal was, ich drehe da gerade was, mach doch mal sowas wie Blumfeld. Mhm. Und dann haben wir, ich behaupte ja, daher kommt dieser Titel, Blumfeld, wir trafen uns in einem Garten, dass das so ganz schnelle Assoziationen waren. Ne? Und wir haben erst gesagt, ach nee, das machen wir nicht. Ich kann mich noch erinnern, dass ich das Telefon in der Hand hatte und wollte Gudrun Gut anrufen und wollte sagen, hast du nicht Lust, was wie Blumfeld zu machen für eine Werbung? Und irgendwas hat mich gestoppt. Da habe ich, glaube ich, gedacht, ach, lass uns das doch mal probieren. Und dann ging das relativ schnell. Tommy hat diese völlig verstaubte Akustikgitarre da in seinem Studio irgendwo gefunden. Und wie das so ist, manchmal dauert es ja wirklich Jahre, bis ein Lied entsteht. Und dieses Lied ging auf jeden Fall bis zum Chorus unheimlich schnell. Und dann war das zack fertig und war dann auch ganz schnell unter dieser Werbung. Und dann passierte erst mal 2 Jahre gar nichts.
Ah, okay.
Deswegen sagt auch immer Tommy.
Ja, so wie es bei Wikipedia steht, nämlich ist es falsch.
Ja.
Weil dieses Stück war ja dann erstmal in der Versenkung verschwunden. Wir haben es sogar erst dann noch mal irgendwann ganz aufgenommen. Das gab dann irgendwie so eine CD, wo das mit drauf war. Da ging es eigentlich um so Live-Bands und da war das wie so ein kleiner Bonustrack noch mit drauf gewesen. Und dann war der Track auch schon wieder in der Versenkung verschwunden, bis eben ein Radio ins Spiel kam, nämlich das Radio 1 in Berlin. Und da kam vielmehr ein DJ aus Brandenburg hin, der, glaube ich, auch ein Praktikum da machte oder so, DJ Pasi. Und der legte das eben immer in Brandenburg in dem Club, wo er aufgelegt hat, im Ferrum auf und brachte das zu Radio 1 und meinte, ja, dieses Stück, wenn ich das am Abend spiele, das ist eigentlich das Lieblingsstück von den Leuten. Spiel das doch mal hier im Radio. Und dann hat das Radio 1 auch tatsächlich gemacht, ne? Also früher war sowas noch möglich offensichtlich. Und wir beide haben das dann plötzlich auch gehört. Unerwartet hören wir Radio 1 und dann wird das Stück angesagt. Ja, jetzt kommt wieder das Lied, wo hier die Radios heiß laufen, wenn wir das spielen. Das
die ist eine Telefone,
Band,
ja.
Wo hier die Telefone heiß laufen, wenn wir das spielen. Die Band heißt Zweiraumwohnung. Man weiß nicht genau, wer es ist, aber hört da mal rein. Und dann merken wir schon, dass da irgendwie so ein
Vibe entstand oder ein Hype oder wie man das nennt.
Und von dort aus ging es eigentlich ziemlich in großen Schritten weiter, weil wir dann natürlich auch dieses als Single veröffentlicht haben und dann auch eigentlich unheimlich gerne ein Album machen wollten, weil wir waren auch wirklich permanent im Studio und wir hatten eigentlich auch Bock, wie man sagt.
Der Song, wir trafen uns in einem Garten, da ist der Klang ja noch so ein halbwegs angelehnt an den Sound einer Pop- oder Rockband, würde ich sagen. Also so mit Gitarre, Bass und Schlagzeug, eher klassisch. Hätte aus der Zweiraumwohnung auch so eine klassische Band werden können? Oder war für euch gleich klar, das muss elektronisch sein?
Was man bei dem Stück ja nicht so hört, das ist, wir haben da ja eigentlich auch so Spaß dran gehabt, weil wir haben ja unsere neuen Produktionsskills da angewendet und wir kamen ja eigentlich mehr aus dem Elektronikbereich und in den 90ern war das ja dann auch zum Beispiel, kam ja diese ganze Welt mit Loops zur Arbeit, mit Drumloops und selbst bei Wir trafen es im Garten ist das eben ein Bass-Synthesizer und ein Drumloop. Es klingt jetzt wie eine Band, weil das war ja auch sozusagen dieser edgy Indie-Sound, der sozusagen so ein bisschen Hausbesetzermäßig und ungestüm da reinkommen sollte. Wir haben das aber wie so Filmmusiker gemacht, die eben mit ihrem technischen Equipment, mit ihrer Sampling-Maschine und mit ihren Drumloops und mit ihrem auch damals schon digitalen Bass-Synthesizer irgendwie diesen Sound eben gemacht haben. Und von dem Punkt an haben wir das eigentlich alles so gemacht, immer mit elektronischen Drums und Elektronik für den elektronischen Bass und dann drüber eben viel Gitarren und Stimme eben auch, also dann analog oben
also
drüber fliegen.
Rock, um es mal zu verkürzen, Tommy, Rock wollten wir, glaube ich, nie machen.
Ich kann mich auch erinnern, es gab mal eine Tour, da hattet ihr auch mal eine größere Backingband, einen richtigen Schlagzeuger dabei, ja. Aber wir haben uns bei anderer Gelegenheit mal zu einem Interview getroffen und da meintest du, Tommy, irgendwie, nee, Schlagzeug ist doof. Also das war nicht dein Wortlaut, aber irgendwie sowas war es.
Ja, das ist halt live, ist es wirklich auch, ist es für uns zu kompliziert, ne? Also wir haben da wirklich tolle Drama gehabt auch, aber das wird dann eben irgendwie auch ein bisschen mehr ein Allerwelts-Sound. Und wir haben uns dann irgendwann wieder dazu entschieden, dass wir sagen, der Rhythmus kommt aus der Box.
Was kann denn elektronische Musik, was jetzt zum Beispiel der hingerotzte Punkrock nicht kann, der euch beide so geprägt hat?
Naja, die elektronische Musik hat natürlich, finde ich, so eine andere Vielfalt von Atmosphären auch und bringt einen natürlich auch in so andere Zusammenhänge, die dann doch eher wieder in Clubmusik führen. Und die Clubmusik ist ja für uns auch immer wieder Hintergrund gewesen, ne? Auch für Zweiraumwohnungen. Es ging ja eigentlich darum, immer, dass man Clubbeats hat oder Club-Songs oder Club, wie sagt man das, Elemente. Und die eben dann mit dem deutschen Gesang irgendwie verbindet. Und der Gesang war ja jetzt auch im Gegensatz zum Punk, wo wir ja nur gebrüllt haben die ganze Zeit, war das ja auch ein Gesang, der eben wirklich auch softer, ruhiger und so war. Ne? Also das war schon eine Entwicklung. Wir haben eigentlich auch wirklich an diesem Sound von Zweiraumwohnung, kann man fast sagen, fast 10, 8 Jahre oder so gearbeitet, um den zu entwickeln. Wir haben ja immer wieder Sachen aufgenommen, bis dann irgendwann die Zeit reif war dafür. Ne?
Jetzt habt ihr beide den Sound angesprochen und in den 20 Jahren eures Bestehens hat sich da aber nochmal total viel entwickelt, also was elektronische Musik und das Programmieren und so angeht. Also man kann mittlerweile ja fast auf dem Handy einen Dance-Track programmieren. Wird dadurch alles einfacher und ist das eine gute Entwicklung?
Ja, die Entwicklung ist gut, weil wir können ja zum Beispiel überall arbeiten. Auch wir können immer unterwegs sein und überall können wir aufnehmen und überall, man kann halt genauso am Strand aufnehmen mittlerweile wie irgendwo auf einem Hochhaus. Also das ist eigentlich sehr, sehr, für uns Musiker ist das natürlich viel besser, ne, dass wir so flexibel da sein können.
Es kann umgekehrt auch so, es hat natürlich auch also Vor- und Nachteile. Der Sound wird auch ein bisschen uniformer eventuell, vor allem wenn alle auch die Klangerzeuger, die im Computer schon drin sind, benutzen. Man muss eigentlich auch viel aufnehmen und da erstmal reinschicken, damit man individuellen Sound hat. Aber es gibt, glaube ich, so wie Vor- und Nachteile auch durch die, auch jetzt mit dem vielen Streaming, wo viele klagen und es ist natürlich was anderes geworden als das Zeitalter der CD oder der Vinylalben. Aber es ist andererseits auch eine Gleichberechtigung, weil man kann etwas machen und es ist dann im Netz verfügbar. Es ist nicht wichtig, eine große Plattenfirma zu haben, um dann so und so viele Exemplare vom neuen Album rauszustellen, damit man überhaupt da ist. Oder dann ist die Platte vergriffen oder irgendwie sowas Blödes. Oder wird nicht nachgepresst oder so ein Quatsch. Das gibt's eben nicht mehr. Sondern wenn die Musik da ist, dann ist sie eben da und sie ist verfügbar. Und jeder, der will, kann sie auch hören. Es hat auch was, auch einen Vorteil.
Auf eurem neuen Album 20 Jahre Zweiraumwohnung sind auch zwei neue Songs drauf. Einen davon hören wir jetzt. Zweiraumwohnung, das ist nicht das Ende, Baby.
Das ist nicht das Ende, Baby. Das ist nicht das Ende.
Zweiraumwohnung mit Das ist nicht das Ende, Baby gehört in die Gesprächszeit auf Bremen 2. Inga Humpe und Tommy Eckert sind zu Gast. Gibt es denn sowas wie musikfreie Tage im Hause Humpe Eckert? Und wenn ja, wie sehen die aus?
Also du meinst, dass wir so uns sagen, jetzt lass mal alle Medien aus, mach die Lautsprecher, reiß die Kabel raus. Nein, sowas gibt's nicht, oder?
Nee, also es läuft mindestens immer Radio in allen Autos und in allen Küchen und Badezimmer. Und das, was wir hören, besprechen wir auch immer. Und das ist eigentlich eher wie so eine Blutbahn, die sich so wie so ein roter Faden, der sich so durchzieht. Also da ist immer...
Aber es gibt natürlich Momente, wo wir, wenn wir verreisen, auch wo wir da mal froh sind, wenn es nicht eben immer nur auch um unsere Musik geht. Und dann hören wir auch mal ganz gezielt eben andere Sachen. Wir hören dann mal nur Klassik oder mal nur Jazz oder gehen dann so ein bisschen in so andere Themen rein. Da ist man auch froh, dass man sich nicht immer um den eigenen Quatsch drehen muss.
Das meinte ich. Also müsst ihr euch da selber irgendwie reglementieren, dass ihr im Alltag... Beim Zusammenleben, das ist ja wahrscheinlich ein ständiger Austausch. Ich habe das gehört, ich habe hier eine Idee und dass ihr euch sagt, okay, immer montags von 10 bis 14 Uhr sind wir ganz privat und reden nicht über Arbeit.
Ja, so schlimm nicht, aber...
Es sind halt eher so Phasen, dass man das kommt immer, wenn man mit irgendwie auch was durch ist. Es sind auch ehrlich gesagt immer unterschiedliche Zeiten, wenn man neue Sachen machen will, neu ins Studio geht, neue Stücke schreibt, dann hört man auch sehr viel, weil man auch den Input brauchen kann an Inspiration. Wenn man dann lange an den Stücken intensiv arbeitet und viel im Studio mischt, dann sind auch die Ohren oft müde, dann ist man auch abends froh, wenn der Fernseher läuft oder so.
Nur Gerede hört auch und keine Musik. Ich glaube, sowas machen wir so instinktiv auch, ne, dass man da so Pausen sich selber einbaut. Ja, also nicht überreizen. Das haben wir früher nicht gemacht. Wir haben natürlich früher auch Eine Weile lang haben wir dann natürlich selber live gespielt, waren im Studio, dann sind wir abends noch ausgegangen und dann haben wir noch Platten aufgelegt. Also so ein, zwei Jahre lang haben wir es da recht dolle getrieben, glaube ich. Man hat auch nicht gemerkt, wir waren nicht erschöpft oder so. Wir haben nicht gemerkt, dass wir da erschöpft waren.
Und jetzt bei so einem Song, wie wir ihn gerade gehört haben, das ist nicht das Ende, Baby, ein neues Stück. Sind dann einfach genug Ideen schon gesammelt, die ihr, wo ihr sagt, jetzt muss es losgehen? Oder gibt es den Punkt X, wo ihr sagt, so jetzt aber auf an die Werkbank, jetzt geht's los?
Ja, wir freuen uns ja schon immer drauf. Also okay. Muss man wirklich sagen, ich freue mich jetzt schon drauf. Wir haben ja jetzt sehr viel auch gesprochen über das, was wir gemacht haben. Sehr viel Rückblick auf die 20 Jahre und live spielen und alles Mögliche. Und dann freut man sich regelrecht wie Bolle auf den Moment, wo es wieder ins Studio geht und wo man die Ideen, die man hat, die man gesammelt hat, wir sammeln ja immer die ganze Zeit, dass man die zusammenträgt und dann einfach wieder in diesen Songschreibemodus zu gehen. Das ist ja wirklich eine tolle, ganz tolle Beschäftigung. Möchte ich auch nie aufhören. Selbst wenn ich es nicht veröffentlichen würde, würde ich immer weiterschreiben wollen.
Du hast ja noch was veröffentlicht im Zuge eures Jubiläums, Inga. Das Buch Wir trafen uns in einem Garten mit allen Songtexten und ein paar Geschichten von deinen musikalischen Anfängen. Wäre das noch so ein Job für die Zukunft, ein Nebenjob, Autorin?
Ja, also ich habe ja da diese eine kleine Kurzgeschichte geschrieben und die da geht so um die Kindheit in den 60er Jahren, da im Ruhrgebiet eben. Und das hat mir unheimlich Spaß gemacht, ist mir auch relativ leicht gefallen, das zu schreiben. Und da haben mir viele Leute, haben sich da so mir gegenüber auch so geäußert und haben gesagt, Mensch, mach das doch weiter. Und ich glaube, das geht auch vielen jetzt, einer ganzen Generation eben so, die das, also die so ein bisschen diese ruppige Härte, die man da so erlebt hat im Ruhrgebiet als kleines Mädchen, das haben viele so erlebt und ich glaube, das werde ich weitermachen. Ja, ich werde noch ein paar mehr Geschichten schreiben.
Aber jetzt ist ja immer noch ein bisschen Rückblick angesagt in einem 20. Band-Jubiläumsjahr. Wenn ihr auf diese 20 Jahre zurückblickt, konntet ihr euch da schon irgendwie auf den einen Höhepunkt einigen?
Also auf den einen sicherlich nicht, aber es gibt ganz viele Momente, die sich wirklich wie so Fotos oder so Filme eingebrannt haben. Und da sind natürlich auch viele Live-Auftritte dabei, weil da wird dann oft die eigene Stimmung gekoppelt mit der Stimmung vom Publikum zu so einem brisanten,
magischen
wie fast,
Moment.
Wie so ein hyperrealer Moment, ne, wo man sich fast erinnern kann, wie, dass man denkt, die Luft knistert und man sieht richtig, man guckt den Leuten in die Augen, man denkt, man sieht sich irgendwie anders. Und da gibt es verschiedene Auftritte, da trifft das so zu, wie bei der Sonne, Mond und Sterne, wo wir mal ziemlich am Anfang gespielt haben, da wurde das riesig groß, die Leute drängten da ins Zelt rein und standen draußen. Oder auch so verrückte Konzerte, wie wir sie in China bei der Expo gemacht haben. Aber es gibt auch Studiomomente, wo ich mich erinnere, wo ich mich zum Beispiel auch, als wäre es gestern gewesen, erinnere, wo Inga den ersten Take von Sexy Girl eingesungen hat und sie hört sich das über Kopfhörer an und sie kriegt einfach einen Lachanfall, weil sie das irgendwie so einen Spaß hat, diese Frechheiten rauszuhauen und sitzt auf dem Studiostuhl, streckt sich so und das sehe ich einfach vom inneren Auge. Das ist also auch unvergesslich und da gibt es halt viele Sachen, die gerade dann trägt man das natürlich in sich und trägt das auch immer weiter.
Könnt ihr euch eigentlich noch in Berlin frei bewegen auf der Straße?
Ja, klar. Also die Berliner sind erstens mal sowieso die allercoolsten. Die gucken manchmal so ein bisschen länger und denken, hä, sind die das oder nicht?
Lars Eidinger hat doch neulich gesagt, du merkst, dass du es in Berlin zu was gebracht hast, wenn du von allen komplett ignoriert wirst.
Ist es in anderen Städten anders?
Ja, in anderen Städten ist es anders. In München ist es nett, da kommen sie zu uns. Oder in Hamburg oder so. Wird man auch in Köln oder so. Ist es irgendwie offensichtlich üblicher, wenn man Leute erkennt, dass man dann irgendwas sagt oder so. Aber wir sind ja auch nicht jetzt so Teenie-Bands, dass wir so schreiende 12-Jährige hinter uns herrennen, die irgendwie ein Foto wollen oder so. Das ist ja auch nicht so.
Im besten Fall kommt jemand, manchmal ist es sowas passiert, wie dass jemand auf der Straße einen anspricht und so und sagt, ja, ich glaube, ich habe euch da erkannt. Ich wollte euch nur ganz kurz sagen, weil mir das wichtig ist, ein Stück von euch seit eins, das hat mir das Leben gerettet. Und dann gehen die Leute weg und du denkst dir, was ist das für eine Geschichte dahinter? Mhm.
Und ich glaube, das passiert eigentlich gar nicht mal so selten, ne? Weil ich glaube, habe das auch schon von anderen Musikern gehört, dass eben Leute, also dass Musik offensichtlich doch auch so eine emotionale Bedeutung hat und dass es den Leuten wirklich was geben kann. Und das ist für uns, sind ja wichtige Informationen, ne? Dass man merkt, es geht doch so, also es hat so eine Bedeutung für die Leute, also wirklich was, was ihnen gut tut, und das ist für uns ja wichtig.
Wir haben noch Zeit für eine kleine Runde Komplimente. Inga, welche Eigenschaft schätzt du denn ganz besonders an Tommy?
Ich schätze einfach den ganzen Tommy. Der ganze Tommy ist eigentlich, wenn er jetzt nicht zuhören will, doch, er kann das auch hören. Er ist ein Knaller, der ganze Tommy. Der ist eben ein richtiger Freund und er ist ein ganz toller Mann und peinlich alles, was ich jetzt sage.
Hier wird einer rot. Zum Glück sind wir im Radio.
Ja. Und Tommy, deine Lieblingseigenschaft von Inga?
Humor und einfach, ich weiß nicht, alles auch. Was, glaube ich, toll ist, dass man immer miteinander reden kann oder dass man immer etwas hat, was, das geht ja auch immer weiter. Und ist Reden und Zusammensein ist ja nie langweilig.
Er schwallt mich zu, will er damit sagen.
Reden vor allem. Vielen Dank.
Du kannst jetzt auch mal aufhören. Jetzt auch noch das war auch noch die schwierigste Frage ganz am Ende. Aber damit ist die heutige Gesprächszeit auch schon am Ende angekommen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Inga Humpe und Tommy Eckhardt. Die Zweiraumwohnung war zu Besuch. 20 Jahre Zweiraumwohnung heißt das aktuelle Album, anlässlich des 20-jährigen Bandjubiläums. Und wenn Sie diese Sendung nochmal hören wollen, dann können Sie das gerne tun auf bremen2.de oder im Podcast-Angebot von Bremen 2 in der ARD Audiothek. Mein Name ist Simon Brauer. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Vielen Dank euch beiden.
Vielen Dank dir, Simon. Tschüss. Tschüss.
Bremen 2. Gesprächszeit.